Liebe Gemeinde, sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Unverhofft tritt ein Offizier aus den Kulissen der Geschichte und spricht Jesus an. Ein Schritt nur, ein Wort und wir sind mittendrin. Wir hören diesen Satz, sprich nur ein Wort. Und eigentlich möchten wir fortfahren, so wird meine Seele gesund. Denn für viele Ohren ist das ein ganz vertrauter Satz. Oft wird er gesprochen in der Liturgie des Abendmahls. Eine Bitte, die auf Verwandlung hofft, auf Heilung. Ein Wort gesprochen aus tiefstem Herzen, gesprochen gegen alle Erfahrung, gegen die Vernunft und den Augenschein. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Sprich nur ein Wort, so bittet hier einer für einen anderen. So bittet ein Hauptmann, ein Offizier, der es nicht mehr aushält, einen, der ihm am Herzen liegt, leiden zu sehen. Er bittet um nichts anderes als um Heilung, um Erlösung von Schmerzen. Sprich nur ein Wort. So bitten auch wir, wenn wir einem anderen nicht mehr helfen können, wenn wir an die Grenzen unserer Möglichkeiten geraten, erschöpft davon, nichts tun zu können. Kaum auszuhalten ist diese Ohnmacht, sprachloses Entsetzen. Ja, man findet keine Worte mehr. Die Begriffe versagen ihren Dienst, weil es nichts mehr zu begreifen gibt. Ein anderer muss das Wort ergreifen. Das Wort, das ich mir selbst nicht mehr sagen kann. Ein Wort, das den Schrecken bannt. Ein Wort der Erlösung. Ein Wort, das Heil macht. Deshalb brauche ich dein Wort, Jesus. Sprich du ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. So spricht ein Offizier der Armee des römischen Kaisers, denn der Tod schleicht um sein Haus. So spricht einer, der die Macht hat und der nun machtlos ist. Er, der gewohnt ist, Befehle zu erteilen und sie werden befolgt, Anweisungen zu geben und sie werden ausgeführt. Er, Angehöriger einer Besatzungstruppe, der dafür einsteht, dass die Macht durchgesetzt wird. Er, gefürchtet und zuweilen verhasst von den Bewohnern des Landes, das sein Kaiser besetzt hält. Er hält hier die Ordnung aufrecht. Und er hat eigentlich ganz klare Vorstellungen. Er ist kein Träumer, kein Idealist. Den Himmel überlässt er gern den anderen, er hat genug unten zu tun. Er huldigt dem römischen Kaiser, das gehört dazu. Er huldigt vielleicht ab und an den römischen Göttern, tja nun, alte Familientradition gehört zum guten Ton. Ansonsten steht er mit beiden Beinen auf der Erde. Doch nun weiß er keinen Befehl zu geben, der den Schmerz des geliebten Knechtes zu vertreiben vermag. Keine Anordnung, die dem Tod Einhalt gebieten könnte. Er kann hier gar nichts mehr machen. Und er tut den Schritt heraus aus den Konstellationen der Macht und erbittet. Er bittet für seinen Knecht. Und Jesus ist sofort bereit zu helfen. Ich will kommen und ihn gesund machen, sagt er. Er ist also schon gleichsam auf dem Sprung, da macht die Geschichte eine Art Vollbremsung. Der Hauptmann hält Jesus auf. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Eine Intervention, ein Anhalten der Bewegung. Ich bin nicht wert. Das ist zunächst Respekt vor der jüdischen Religion, die keinen gesetzestreuen Juden erlaubt, in das Haus eines Unreinen zu gehen. Ich bin es nicht wert, dass du dich in Widerspruch bringst zu deinem Glauben, könnte man den Satz vielleicht weitersprechen. Ich hätte das römische Recht zwar auf meiner Seite, ich könnte dir befehlen, geh in mein Haus, aber ich habe hier nichts mehr zu befehlen. Und ich weiß das. Ich steige herab von meinem stolzen Römerthron. Ich stehe hier vor dir mit leeren Händen. Ich habe nichts vorzuweisen. Ich gehöre nicht zu den Frommen. Ich bin kein Auserwählter, keiner, der das Wort Gott täglich im Mund führt. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, was man sich von dir erzählt. Ich habe nichts vorzuweisen, nichts, was dich beeindrucken könnte, nicht einmal ein gottgefälliges Leben. Ich kann gar nichts anderes tun, als dich zu bitten, denn ich vertraue dir. Und ich vertraue mich dir an, weil ich glaube, dass du mir gut bist. Und ich bitte dich, sprich nur ein Wort. Denn wenn du das Wort sprichst, wird alles gut. Liebe Gemeinde, solch ein Vertrauen zu finden, ist das eigentliche Wunder. Ich musste daran denken, als ich mich in das Leben von Heinrich Schütz hineingelesen habe. Dieses Leben, das über 3 Jahrzehnte von einem der grausamsten Kriege seiner Zeit geprägt war. Befeuert von missionarischen Eiferern aller Konfessionen, die vor keiner Grausamkeit zurückschreckten. Dazu die Pestepidemien, die die Länder Europas heimsuchten. Der Tod war im Leben von Heinrich Schütz allgegenwärtig. Seine Frau Magdalene starb mit nur 26 Jahren. Seine Tochter mit 17 Jahren. Der Tod seines Bruders, fast aller seiner Schüler, das alles hat sein Werk im tiefsten bestimmt. Es war angesiedelt in der Nähe des Todes und hat doch vor allem Trost und Vertrauen zum Ausdruck gebracht. Seine Musik schwebte nicht über den Dingen, sie hat mitgelitten und mitgetröstet. Herr, auf dich vertraue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Wir haben die Vertonung des Psalms gerade gehört. Seine Musik, so schrieb der Autor Martin Gregor Dellin, seine Musik hing in jener Zeit der Erschöpfung und der Selbstvernichtung an einem dünnen Seil. Aber dieses Seil ist nicht zerrissen. Es hielt Heinrich Schütz im Vertrauen und damit im Leben. Er hat seine Musik auf die Sprache gegründet. Das las ich. Er hat den Text beim Wort genommen und ihn in Musik übersetzt. Und er macht damit das Geschehen für den Einzelnen gegenwärtig und erlebbar. Und Heinrich Schütz hat gewettert gegen eine zeitgenössische Dichtung, die in eitlen Reimen versinkt, in der Überproduktion dichtender Höflinge, die unkrauthaft verfilzt und verholzt, keine Hoffnung mehr vermitteln kann. Günter Grass hat das in seiner Erzählung »Das Treffen in Telgte« hat darin Heinrich Schütz geradezu zum Anwalt einer neuen Sprachkultur gemacht. Er lässt den Musiker, den Poeten, die Leviten lesen. Ich lese: Platz findet er, der Tonsetzer, nicht zwischen den vielen, zu vielen Wörtern. Da könne sich keine Geste entfalten. Niemandes Trauerlaut können in solchem Gedränge noch verhallen oder ein Echo finden. Da werde alles dicht bei dicht deutlich gesagt. Doch eine Deutlichkeit löscht die andere, sodass eine überfüllte Leere entstehe. Es bleibt alles, so heftig die Worte stürmen, ganz unbewegt. Ach und nochmals ach. Sprich nur ein Wort. Das ist die Gegenbewegung zum überbordenden Sprachgetümmel, zum missionarischen Eifer der Superfrommen, zu denen, die meinen, immerzu mit Gott auf Du und Du zu stehen und sich dabei selbst großartig vorkommen. Sprich nur ein Wort. Und der Hauptmann und sein Knecht, sie beginnen neu zu leben. Der Hauptmann hat sich selbst zurückgenommen und sein Vertrauen auf einen anderen gesetzt. Demut kann man das nennen. Anerkennen, dass es etwas Größeres gibt, als ich selbst bin. Vertrauen darauf, dass uns die geschenkte Barmherzigkeit heil macht. Und diese Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Sie überspringt die Mauern aus Sprachen und Religionen und Völkern. Sie nimmt die hinein, von denen wir meinen, sie gehörten nicht dazu. Viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen, heißt es in der Geschichte. Und vor unseren Augen entsteht ein Bild, ein Fest, zu dem alle geladen sind. Es ist ein buntes Bild, fröhlich, friedlich. Ob alle dabei sein werden? Ich weiß es nicht. Am Ende der Geschichte steht eine Mahnung. Es ist nicht ausgemacht, dass der befehlsgewohnte Mensch sich selbst zurücknehmen kann. Es ist nicht ausgemacht, ob er lernt zu vertrauen und in diesem Vertrauen die Lebensangst zu verlieren und die Hoffnung zu schmecken. Matthäus spricht davon, dass man auch in der Finsternis bleiben kann. Und da wird sein Heulen und Zähneklappern. Es ist ein Bild für die innere Zerrissenheit, die Wut, die Angst, die Selbstverfehlung. Es ist auch ein Bild dafür, dass Gott Nein sagt. Es ist ein Nein zu einem Leben, das meint, alles selbst in der Hand haben zu müssen. Ein Nein zu einer Form der Selbstermächtigung, die der Gier alles unterordnet. Die meint, sich alles aneignen und der Welt befehlen zu dürfen, dass sie sich nach meinen Wünschen zu richten habe. Aber wenn die Barmherzigkeit grenzenlos ist, dann vielleicht öffnet er auch dort Zukunft, lässt Licht einfallen in die Dunkelheit. Dann spricht er vielleicht auch zu denen das entscheidende Wort und ihre Seele wird gesund. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.